ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Ann-Christin Schenten. Hallo. Starten wir in Berlin. Dort wurde heute ein fast schon historischer Haushalt verabschiedet, der Sparhaushalt 2025. Der ist jetzt beschlossen mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von CDU und SPD. Schmerzhafte Entscheidungen seien das gewesen, sagte der regierende Bürgermeister Kai Wegner von der CDU. Von der Opposition hagelte es Kritik. RBB 24 Landespolitik. Politikreporter Sebastian Schöbel hat die Parlamentsdebatte verfolgt, in der der Regierende den Sparhaushalt verteidigte, aber auch meinte, der eigene Senat habe zu viel Geld ausgegeben.
Nun aber müsse ein verfassungskonformer Haushalt vorgelegt werden, so Wegner. Die nun anstehenden Kürzungen seien schmerzhaft und notwendig. Dafür habe seine schwarz-rote Koalition Prioritäten gesetzt. So werde zum Beispiel bei der Sicherheit, dem geplanten Kita-Chancenjahr und den Bezirksetats nicht gekürzt. Der befürchtete soziale Kahlschlag finde nicht statt. Auch in der Kultur werde mit fast 1 Milliarde Euro im Jahr mehr ausgegeben als noch in den Wovereit-Jahren. Andere Ausgaben aber spare sich Schwarz-Rot, so Wegner.
Denn wir brauchen nicht länger Wunschträume der Grünen wie in den vergangenen Jahren. Wunschträume, die meistens teuer waren und teuer sind, meine Damen und Herren.
Grünen-Fraktionschefin Bettina Jarasch wies Wegners Vorwurf zurück. Vielmehr hätten CDU und SPD die notwendigen Einsparungen hinausgezögert, dann intransparent gekürzt und damit Chaos angerichtet. Für viele Kürzungsposten sei bislang noch nicht einmal klar, wie sie umgesetzt werden sollen.
Zuwendungsbescheide werden nicht ausgereicht, Gelder zurückgehalten und die ersten Träger haben schon Räume und Personal gekündigt und Angebote reduziert, weil sie eben wenige Tage vor dem neuen Haushaltsjahr immer noch nicht wissen, ob sie in 25 Geld bekommen werden. Und das traurige Schlusskapitel, statt Weihnachtsfrieden, bescheren Sie bei den Berlinerinnen Verunsicherungen und Existenzängste.
Für die Linken betonte Fraktionschefin Anne Helm, dass die Haushaltseinsparungen sehr wohl gravierende Auswirkungen auf den sozialen Sektor und auch die Bildung haben werden.
Sie streichen bei der schulbezogenen Jugendsozialarbeit, bei der Brennpunktzulage, bei Schultheatern und Elternkursen, bei der queeren Bildungsarbeit, also überall dort, wo es um den Ausgleich von Nachteilen geht. Bildung für die Kinder der Besserverdienenden bleibt gesichert und die Benachteiligten müssen sehen, wo sie bleiben. Was ist denn das bitte schön anderes als Sozialkürzungen, liebe SPD?
AfD-Fraktionschefin Christine Brinker warf der Koalition vor, keine Gelder bei der Unterbringung von Geflüchteten zu sparen, dafür aber in der Kultur, zum Schaden der gesamten Stadt. Begleitet wurde die letzte Plenarsitzung des Jahres von lautstarken Protesten. Vor dem Abgeordnetenhaus hatten sich Bildungsgewerkschaften und Vertreter der Hochschulen versammelt, um gegen die Kürzungen zu demonstrieren.
Die Milliardeneinsparungen in Berlin sind beschlossene Sache, Landespolitikreporter Sebastian Schöbel berichtete. Heute vor 8 Jahren steuerte ein islamistischer Attentäter einen LKW in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. 13 Menschen wurden getötet. Heute Abend wird der Opfer am Breitscheidplatz gedacht und zwar in 3 Schritten. Wie genau? Das hat unser Reporter Yasser Speck in Erfahrung gebracht.
Zuerst mit einer Gedenkandacht in der Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche am Breitscheidplatz. Mit anwesend der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, Christian Stäblein und Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner. Während der Andacht hält eine Sprecherin der Opfer eine Rede. Danach wird draußen vor der Kirche der Opfer gedacht. Alle Namen der Getöteten werden vorgelesen. Währenddessen werden die Lichter am Weihnachtsmarkt gelöscht und der Verkauf eingestellt. Und danach um Punkt 20:02 läuten die Glocken der Gedächtniskirche, denn um Punkt 20:02 fand der Anschlag statt. 13 Mal läuten die Glocken, einmal für jedes Todesopfer. Damals wie heute ist auf dem Breitscheidplatz in der Weihnachtszeit ein Weihnachtsmarkt aufgebaut. Es duftet nach gebrannten Mandeln, nach Mutzen und nach Glühwein. Auch heute, 8 Jahre nach dem Attentat. Viele Menschen, die heute hierher gekommen sind, wussten nicht, dass heute der Jahrestag ist.
Nein, wussten wir nicht. Wir waren jetzt auch ganz sprachlos. Ne, kommt wieder, die ganze Erinnerung kommt wieder zum Vorschein.
Eigentlich fahren wir einmal im Jahr hierher und ein bisschen Stadtluft schnuppern, ein bisschen Weihnachtsmarkt genießen. Und es ist Zufall, dass es der Jahrestag ist, aber wir waren eine Woche vorher hier auf dem Markt, uns hätte es genauso treffen können.
Ich wusste nicht, dass es heute ist, aber ich denke tatsächlich jedes Mal, wenn ich über diesen Platz gehe, dass an dieses Attentat.
Bei dem Terroranschlag hatte der Islamist Anis Amri am 19. Dezember 2016 einen Sattelschlepper in die Besuchermenge des Weihnachtsmarkts auf dem Breitscheidplatz gesteuert. Davor hatte er den LKW-Fahrer des Sattelschleppers erschossen. Insgesamt verloren 13 Menschen ihr Leben. Die Opfer kamen aus Deutschland, Polen, Israel, Italien, der Ukraine und Tschechien. Wer der Opfer auch nach diesem Jahrestag noch gedenken möchte, kann das jederzeit am Breitscheidplatz tun. Seit 2017 gibt es dort das Mahnmal mit dem Namen der Goldene Riss. Eine goldene Linie, die sich über den Platz zieht und die an den Treppen der Gedächtniskirche endet, auf deren Stufen die Namen der Toten geschrieben stehen.
RBB 24 Inforadio-Reporter Yasser Speck berichtete. Das war gestern ein nicht alltäglicher Verkehrshinweis hier im RBB 24 Inforadio. Gegen 16 Uhr hieß es, Achtung, Autofahrende, in Groß-Schönebeck steht ein Elch auf der Straße. Schnell lag der Verdacht nahe, dass der Elch aus dem Wildpark Schorfheide ausgebüxt ist. Und tatsächlich, der neueste Zuzug hat sich einfach aus dem Staub gemacht. Wohin? Wissen wir nicht, aber die RBB24-Reporterinnen Corinna Ceruti und Sabine Zitschke haben im Wildpark mal nachgefragt.
Für die Elche Olga und Anton war ein ruhiges gemeinsames Leben im Wildpark Schorfheide in Barnim geplant. Doch Elchdame Olga hat es sich anders überlegt und suchte kurzerhand das Weite, die Geschäftsführerin des Wildparks Imke Heiter.
Vor 24 Stunden ist uns unsere Elch Olga über den Zaun entsprungen, und zwar nicht nur über einen, sondern über viele. Wir haben also am Dienstagabend ein Tier aus Knuttenborg aus dem Safaripark in Dänemark bekommen, hat aber am nächsten Mittag beschlossen, dass dieser Zaun für sie überhaupt kein Hindernis ist und ist uns dann 2,5 Stunden erst im Wildpark über alle möglichen Zäune gesprungen und hat dann eben auch den Außenzaun überwunden und ist dann in den Weiten der Schorfheide entschwunden.
Imke Heiter ist seit fast 30 Jahren im Wildpark tätig, aber so einen Ausbruch, den hat sie noch nicht erlebt. Üblich sei es nicht, dass eine Elchdame über die mehr als 2 Meter hohen Zäune springt. Seit gestern sind alle Stellen benachrichtigt und es wird nun überall nach Olga gesucht.
Also es ist so, dass jetzt natürlich wichtig ist, dass das Tier erstmal in Ruhe gelassen wird und wir bei Sichtungen natürlich versuchen, wenn es die Möglichkeit gibt, zu narkotisieren, ranzukommen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht so besonders groß, weil die eine sehr große Fluchtdistanz hat. Wir schätzen also die Chancen, das Tier mit Narkose wieder einfangen zu können, für gerade nicht besonders groß ein.
Die Elchkuh soll auch schon auf den Straßen gesehen worden sein. Was tun, wenn Olga plötzlich vor einem auftaucht? Stehen bleiben und Warnblinker einschalten, empfiehlt die Wildtierexpertin. Denn Elche können auch anders.
Ja, sie können auf jeden Fall wehrhaft sein. Also der Elch hat da so eine Taktik, wenn ihm irgendwas nicht gefällt, dann stellt er sich auf die Hinterläufe und schlägt mit den Vorderbeinen. Also man sollte auch nicht versuchen, diesen Elch anzufassen und zu streicheln. Es ist und bleibt ein Wildtier, aber wenn man die nicht in die Enge treibt, dann tun die einem auch nichts.
Am heutigen verregneten Donnerstag gibt es doch noch einige Besucher im Wildpark. Ulrike Hennig und Nele Neumann macht die Elchkuh keine Angst. Eher sorgen sie sich um das Tier.
Ja, wir fahren jetzt hier nicht Auto, wir fahren mit dem Bus. Also da macht es mir ein bisschen Sorge um das Tier vielleicht. Weil ja die meisten Wildtiere in Brandenburg kommen ja schon auf der Straße ums Leben. Ne?
Na, Hauptsache, sie gerät nicht auf die Autobahn und wird dann irgendwie erschossen wieder oder so. Das hat man ja leider auch öfter.
Die Wälder sind ja hier sehr groß und sehr tief auch. Vielleicht hat sie ja eine Chance. Vielleicht geht sie erstmal bis Dänemark zurück.
Falls die Elchkuh nicht gefangen werden kann, bliebe die Möglichkeit, sie auszuwildern. Schließlich leben in Brandenburg in freier Wildbahn schätzungsweise bis zu 15 Elche. Offenbar fühlen sie sich hier sehr wohl.
RBB24-Reporterin Corinna Ceruti war das, auf den Spuren von Olga, der Elchdame, auf der Flucht. Wir bleiben in Brandenburg. Denn dort steht mitten im Irgendwo eine riesige Halle, die aussieht wie ein gelandetes Raumschiff. Seit 20 Jahren ist das Tropical Islands. Auf 20 Jahre Erlebnisbad in Brandenburg blickt jetzt RBB24-Reporter Philipp Manske zurück.
Ein grauer Novembertag, ideal für den Geburtstagsbesuch im Tropical Islands. Doch an diesem Donnerstagvormittag ist nur wenig los in der riesigen Halle. Gut für die Gäste, die heute da sind. Einer von ihnen war hier tatsächlich schon vor 20 Jahren.
Also es ist eigentlich nicht wiederzuerkennen. Ne? Es gab diese Lagune schon und diesen Strand und ein paar Bäume. Also die waren so frisch eingepflanzt, war noch mit Seilen gesichert.
Unabhängig vom eigenen Ästhetikempfinden eines Urlaubs unterm Hallendach, aus der einst mickrigen Andeutung einer Tropenwelt ist ein beeindruckender Park geworden. Samt Schmetterlingsgarten, Flamingos und Schildkröten. In den letzten Jahren seien etwa 100 Millionen Euro vom spanischen Eigentümer investiert worden, erklärt Kim Schäfer von der Geschäftsleitung.
Der Tropical Islands hat sich in den letzten 20 Jahren zu einem der größten Hotelbetriebe Deutschlands entwickelt. Wir haben 3.300 Betten in der Vermarktung und entsprechend hoch ist der Anteil an Übernachtungsgästen.
In diesem Jahr hätten knapp 1,2 Millionen Gäste Urlaub unterm Hallendach gemacht. Das seien annähernd so viele wie im Rekordjahr 2019. Die Gäste heute sind offenkundig zufrieden.
Also wir sind hier dritte Mal. Also es hat uns sehr gut gefallen früher und es gefällt uns auch heute.
Es ist sehr schön hier. Die Pflanzen sind sehr schön. Es ist sehr angenehm. Die Tiere sind, denen scheint es auch wohl zu gehen.
Damit die Besucher in Badehose am Strand liegen können, muss der gigantische Urlaubstempel hochgeheizt werden auf 26 Grad. Das hat auch für Kritik gesorgt. Wie viel Energie benötigt wird und wie teuer das ist, dazu hat Tropical Islands schon in der Vergangenheit geschwiegen. Kim Schäfer argumentiert so.
Die Ökobilanz des Tropical Islands ist im Vergleich zu einem Urlauber, der ins Flugzeug steigt, sei es auch, dass er nur nach Mallorca fliegt, hier schon mal deutlich besser. Und ich glaube, das erklärt schon einiges.
Um Energie zu sparen, investiert Tropical Islands aber gerade viel Geld. Für knapp 20 Millionen Euro bekommt die Halle eine neue Außenhaut. Ein XXL-Tapetenwechsel also, der mindestens auch die nächsten 20 Jahre halten soll.
Das Tropical Islands feiert 20. Geburtstag, rbb24-Reporter Philipp Manske berichtete.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im rbb und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Wohin mit seiner Trauer, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat und niemanden hat, mit dem man darüber sprechen kann? Die Internetplattform Trosthelden vermittelt sogenannte Trauerfreundschaften. Ähnlich wie bei anderen Kindernplattformen im Netz findet man hier Trauernde in seiner Umgebung. Lisa und Rosa haben vor gut 2 Jahren fast zeitgleich ihren Vater verloren. Über Trosthelden haben sie sich damals gefunden und ihre Trauer geteilt, erzählt Lisa.
Ja, es war schon ein bisschen Aufregung, weil Leute, die man nicht kennt, aus dem Internet treffen, kann ja auch in die Hose gehen, tatsächlich. Und bei uns war es aber wirklich, wir haben uns gegenübergestanden und ich habe mich im ersten Moment voll geborgen gefühlt. Ein Verbundenheitsgefühl und nach ein bisschen aufgefangen werden. Und das hat mir davor total gefehlt. Und das war tatsächlich auch von Anfang an total da.
Aus dem gemeinsamen Trauerprozess ist eine tiefe Freundschaft entstanden. Die Anmeldung bei den Trosthelden ist kostenlos. Wer bestimmte Services nutzen will, zahlt einmalig 30 Euro. Auf der Seite findet man neben dem Vermittlungsportal Geschichte von Trauernden, Ratschläge und Beispiele von Menschen, die sich gefunden haben und ihre Trauer teilen. Antje schreibt dort zum Beispiel, Gisela und ich bringen uns gegenseitig Licht ins Dunkle. Wir können uns alles sagen, auch das, was sonst niemand hören mag. Oder Simon, er schreibt über Mirko, den er über Trauerhelden kennengelernt hat. Wir sind Schiffbrüchige und Rettungsanker zugleich. Ohne Mirko wäre ich in meiner Trauer untergegangen. Für Rosa war die Erfahrung mit Lisa so einschneidend, dass sie auch ihr Berufsleben verändert hat.
Einfach die Tatsache, Lisa kennenzulernen, das hat in meinem Trauerprozess alles verändert. Es hat wirklich alles verändert. Ich hatte auf einmal so viel mehr Geborgenheit und Verständnis für mich selber, Verständnis von der anderen Person. Es war für mich so ein tiefes Erlebnis, dass ich dachte, da irgendwie mitzuarbeiten und dazu beizutragen, das anderen Leuten zu ermöglichen, ich hätte mir nichts Schöneres vorstellen können.
Heute arbeitet Rosa hauptberuflich für die Trosthelden und leitet gemeinsam mit ihrem Kollegen Konrad das Berliner Büro. Die Plattform hat sich geändert von der direkten 1-zu-1-Vermittlung von Paten, ist ein richtiges soziales Netzwerk von Trauernden geworden.
Eine Sache, die wir richtig häufig hören, ist sowas wie, oh, mein Partner hat jetzt zu mir gesagt, jetzt reicht's aber auch langsam mal. Ja, jetzt warst du so lange traurig, es ist doch schon 6, 7, 8, 9 Monate her und da sind einfach andere Menschen, die sagen, ja, weißt du was? Hier ich, mir geht's genauso. Ich sitze nach 2 Jahren noch hier und ich denke jeden Tag daran.
Jetzt zu Weihnachten gibt es eine ganz besondere Aktion bei den Trosthelden. Einsame Trauernde sollen die Möglichkeit bekommen, in Gruppen gemeinsam zu feiern, erzählt Konrad.
Wir haben hier natürlich auch das Problem, dass ganz viele Leute jetzt zum ersten Mal alleine ein Weihnachten verbringen müssen, während vielleicht 2023 noch der Partner, die Partnerin da war. Und das ist natürlich auch nochmal eine ganz wichtige Geschichte, weil hier die Trauer nochmal ganz akut ist. Und generell, das Fest der Liebe ist ja so aufgeladen mit diesen in Erinnerung bleibenden schönen Emotionen, dass dann eben dieser Cut noch viel härter ist, jetzt wirklich alleine dazustehen. Und wir hoffen auch einfach, gerade diesen Menschen jetzt Zusammenhalt geben zu können.
Noch bis morgen können sich Betroffene unter trosthelden.de anmelden, um ihre Trauer an Weihnachten mit jenen Menschen zu teilen, die wissen, wie sie fühlen.
Das war Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt, aktuell, vor Ort. Und wenn Sie gerade so in Podcast-Laune sind, dann machen Sie doch gleich weiter mit diesem Podcast. Mattei fragt. Ein Gast, eine These, jede Menge Fragen. Immer samstags mit einer neuen Folge. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.